Sie hören 1222 heute mit dem Sprachwissenschaftler Nikolaus Himmelmann. Wir sprechen über bedrohte Sprachen. Herr Professor Himmelmann, was lässt denn nun eine Sprache sterben? Gibt es den einen Faktor, den eine Sprache, ja, der den Todesstoß bedeutet für eine Sprache?
Nein, den gibt es so nicht. Das ist mit Sicherheit multifaktoriell, wobei wir uns vergegenwärtigen müssen, was genau passiert, wenn eine Sprache ausstirbt. Und ich hatte vorhin schon gesagt, das passiert dann, wenn sich eine Generation entschließt, nicht mehr diese Sprache mit ihren Kindern zu verwenden. Und dieser Entschluss, der in einer Sprachgemeinschaft ja typischerweise nicht diskutiert wird und ausgehandelt wird, sondern der sich ergibt, indem sehr viele Eltern diese Einzelentscheidung treffen, dass sie die Sprache nicht mehr mit ihren Kindern verwenden. Dieser Entschluss wird durch verschiedenste Faktoren ausgelöst.
Zum Beispiel?
Ein wichtiger Punkt, also das ist so eine sprachideologische Einschätzung, die hat was dann immer mit, das liegt letztlich dann an der Bewertung der Mutter der eigenen Sprache zugrunde, die dann besagt, diese Sprache hat keinen besonderen Wert oder diese Sprache behindert das Fortkommen meiner Kinder. Es ist besser, sie lernen die Nationalsprache. Mit der eigenen Sprache werden sie eigentlich in ihrem Fortkommen behindert. Das ist so eine der großen Vorstellungen, die man überall auf der Welt findet, in der einen oder anderen Form.
Das heißt also, kleinere Bevölkerungsgruppen verzichten, die eine eigene kulturelle Identität und eine eigene Sprache mitbringen, verzichten dann, weil sie glauben, dass ihre Kinder eine bessere Chance in der Mehrheitsgesellschaft hätten. Trifft diese These denn zu?
Nein, die ist mehr oder weniger jetzt als auf verschiedenen Ebenen als falsch befunden worden. Und zwar die eine Idee ist ja, dass wenn man die Nationalsprache oder Regionalsprache mit den Kindern spricht, dass die dann sich besser in diesen Sprachen entwickeln. Das setzt aber voraus, dass die Eltern selber sehr gut in diesen Sprachen sind. Und das ist typischerweise gar nicht so der Fall. Und das bedeutet, dass man also jetzt zum Beispiel auch in Kontexten in Europa mit unseren Migrationsbevölkerungen hat man festgestellt, dass es sehr viel besser und für den sprachlichen und dann letztlich auch schulischen Erfolg besser ist, wenn die Kinder zunächst mal die eigene Muttersprache sehr gut erlernen. Dann erlernen sie auch das Deutsche auf einem höheren Niveau, als wenn die Eltern versuchen von Anfang an, mit denen Deutsch zu reden und sie ganz deutsch zu sozialisieren.
Das würde vielleicht ein Lehrer in einer Berliner Problemschule im Bezirk Neukölln oder Moabit jetzt bestreiten.
Das weiß ich nicht, weil der Lehrer müsste dann wissen, wie die Kinder zu Hause sprachlich sozialisiert worden sind. Und die werden ja überwiegend eben nicht in den Muttersprachen sozialisiert, sondern in einem Kauderwelsch von Deutsch und den Muttersprachen.
Letzten Endes ist es aber, steckt dahinter aber ja das Problem oder der Faktor Wirtschaft und Migration. Das hieße dann, es sind eigentlich ökonomische Faktoren, die letzten Endes dazu führen, dass Menschen ihre Sprache aufgeben.
Das würde ich auch so sehen. Ich würde es vielleicht noch etwas anders formulieren. Es ist sehr oft die Veränderung der Lebensverhältnisse. Ja? Also wenn wir, das haben wir in Europa des 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts erlebt, wenn wir uns von einer agrikulturellen zu einer industriellen Gesellschaft wandeln, dann wandeln sich die Lebensformen und damit wandeln sich auch die sprachlichen Formen. Das heißt, im deutschsprachigen Raum, aber auch in anderen Ländern Europas, ist die Dialektvielfalt verschwunden in dem Zeitraum. Das hat ganz eindeutig was damit zu tun, dass sich die Lebensverhältnisse geändert haben, dass man nicht mehr im Dorf wohnt, sondern in der Stadt und so weiter. Ja, insofern, ja, das reflektiert das, wobei eben auch klar ist, dass so ein überstürzter, schneller Wandel, und das ist eigentlich das Problem, dass sich Sprachen überhaupt wandeln und dass Sprachgemeinschaften ihre sprachlichen Eigenheiten ändern, das ist ein ganz normales Phänomen. Sprache ist ein dynamisches Phänomen. Das Problem ist, dass es eben teilweise sehr überstürzt gemacht wird und sich dann oft herausstellt, dass über die Generationen hinweg typischerweise die Enkelgeneration dann das Aufgeben der Sprache als einen Verlust empfindet, weil damit eben auch kulturelle Identität aufgegeben worden ist. Und nur wenn der Wechsel von Sprache und andere Aufgabe von kulturellen Einheiten einhergeht mit einer vollen Assimilation und gelungenen Assimilation in eine andere, größere Gemeinschaft, dann ist das für die Gemeinschaft selber unproblematisch. Wir können aber beobachten, dass das eigentlich sehr oft in der Welt nicht so gut funktioniert.
Wenn Sie den Zusammenhang zwischen Sprache und Identität jetzt betonen, hier in Berlin hört man oft gerade junge Menschen mit ausländischen Wurzeln, zum Beispiel mit türkischen Wurzeln, die auf Türkisch zurückgreifen oder einen türkischen Akzent im Deutschen geradezu hervorheben, um ihre Identität zu unterstreichen. Das würde dann im Grunde ihr Argument unterstreichen, nicht wahr?
Ja, das ist also, ich meine, das ist das, wozu Sprache auch da ist. Es ist eben kein reines Kommunikationsmittel, sondern es ist auch ein Mittel der gesellschaftlichen Organisation und Verhandlung. Ja? Also man kann sich Identitäten dadurch geben, indem man sprachlich auswählt aus dem zu vorhandenen Repertoire, welche Formulierung, welches Lexikon man sozusagen verwendet, um sich sprachlich auszudrücken. Und wir finden diese Differenzierung, diese sprachliche Differenzierung, die finden Sie überall auf der Welt in größeren Gemeinschaften. Also wenn Sie, es wird ja immer gesagt, Englisch die große Weltsprache. Wenn Sie sich das angucken, wie das Englische über die Welt verteilt gesprochen wird, dann kann man sagen, zwischen Neuseeland und Indisch und ghanaischem Englisch, da sind die Unterschiede genauso groß wie zwischen Deutsch und Indonesisch bald. Ja, es ist ein bisschen übertrieben. Aber überall differenzieren sich die sprachlichen Formen des Englischen auf so einer größeren Ebene, national. Aber wenn Sie dann ins Kleine gehen, eben in Städte wie Berlin, da haben Sie eben ganz verschiedene Arten von Stadtdialekten, mit denen sich Gruppen voneinander unterscheiden.
Das sind dann ja organische Veränderungen. Wie bewerten Sie dann solche Kunstsprachen, wie sie im Zeitalter des Nationalismus entstanden sind? Ich denke jetzt zum Beispiel an das neugriechische Katharevousa, das nach der griechischen Einigung entstanden ist, wo man also aus einem vermeintlich antiken Griechisch sich eine neuzeitliche Hochsprache gezimmert hat.
Ja, das sind natürlich Teile des Nationenbildungsprozesses und das läuft teilweise top-down, also von oben herunter. Und das gelingt manchmal und manchmal gelingt es nicht so gut. Ja, aber in Griechenland würde ich besagen, dass das soweit schon gelungen ist, als eben Katharegousa schon die gebildete Nationalsprache ist und die Sprache der Einheit Griechenlands. So ähnliche Phänomene haben sie in Indonesien. Da gibt es eben das Malaiische, was zur indonesischen Nationalsprache ausgebaut worden ist und heutzutage tatsächlich überall über 7000 Inseln verteilt gesprochen wird.
Also Sprache stiftet auch nationale Identität. Dann müsste man vielleicht auch anfügen, dass es ja früher noch einen anderen Grund gab für Sprachensterben, nämlich den staatlichen Zwang zugunsten der dominierenden Kultur und Sprache.
Ja, das hatte ich jetzt vorhin nicht weiter erwähnt, aber man kann sagen, dass das große moderne Sprachensterben hat angefangen in der Mitte des 20. Jahrhunderts, wo in verschiedenen Ecken der Welt Zwangsmaßnahmen ergriffen worden sind, um indigenen Bevölkerungen ihre eigenen Sprachen auszutreiben. Das ist also ganz krass in Nordamerika und auch in Australien, wo eben Kinder von ihren Familien entfernt wurden und in Arten von Spezialerziehungsheimen untergebracht worden sind, wo es dann verboten wurde, die Sprachen zu sprechen, sondern die mussten dann jeweils immer Englisch sprechen.
Konnte es denn unter diesen Umständen noch gelingen, solche Sprachen zumindest später zu dokumentieren?
Das ist gerade das große Problem, was die Kollegen in Australien und in Nordamerika haben. Da arbeitet man sehr oft mit Restesprechern, wie man, oder Erinnerern, wie die teilweise genannt werden. Es gibt da noch ein paar, je weiter sie nach Norden kommen in Nordamerika, also in den nördlichen Teilen von Kanada, gibt es noch lebendige Sprachgemeinschaften dieser indigenen Sprachen. Aber wenn Sie natürlich in den Räumen der großen Städte sind, aber auch in Kalifornien, da gibt es teilweise immer nur 2, 3 Sprecher, wenn überhaupt.